ARD.
HR Info. Kultur. Mit Yvonne Koch. Es war ein riesiges Stadtplanungsprogramm, das vor 100 Jahren Frankfurt in fast allen Bereichen gestaltet hat. Das neue Frankfurt, wie das Projekt genannt wurde, sollte nicht nur gegen die akute Wohnungsnot, sondern auch gegen Armut, hygienische Missstände und soziale Ungerechtigkeit helfen. Inwiefern das geklappt hat und wo und wie diese Ideen von damals noch heute wirken, darum geht es heute. Beim Begriff Neues Frankfurt denkt man ja eher an neue Hochhäuser in der Skyline der Main-Metropole, vielleicht noch an die EZB oder die neu gebaute Altstadt. Tatsächlich ist damit aber die Zeit zwischen 1925 und 1930 gemeint, in der die Stadt in vielen Bereichen umstrukturiert wurde. Durch ein umfassendes Stadterneuerungsprogramm, das damals stolz als Neues Frankfurt bezeichnet wurde. Frank Angermund erklärt, was sich hinter dem neuen Frankfurt verbirgt.
Frankfurt 1925. Die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs sind überall zu spüren. Es fehlen bezahlbare Wohnungen, das Geld ist nichts mehr wert und viele Menschen sind arm. Der damals neue Oberbürgermeister Ludwig Landmann hat aber weitreichende Ideen, um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen. Zusammen mit dem damaligen Stadtbaurat Ernst May und anderen plant er die Modernisierung Frankfurts. Dazu der heutige Planungsdezernent Markus Quechenberger.
Die wichtigste Anleihe aus dem neuen Frankfurt ist für mich, dass es beim Wohnungsbau nicht nur um Wohnungen geht, sondern um gute Stadtteile. Das heißt, man muss alles zusammendenken. Man muss darüber nachdenken, wie kann ich gute Grünflächen anlegen.
Hinzu kam die Idee, soziale Räume zu schaffen, damit sich Menschen begegnen. Schwimmbäder, Parks, Kleingärten.
Weil wenn ich meine Nachbarn treffe, mich austausche, unterschiedliche Meinungen höre, dann kann ich mich auch nicht zurückziehen und dann auf meine Meinung beziehen.
Und Frankfurt sollte ein internationales Zentrum der Moderne und eine weltoffene Metropole in der Weimarer Republik sein. Wirtschaftlich stark. Damals wurde der Stadtteil Höchst mit seiner Industrie eingemeindet. Der Flughafen ans internationale Netz angebunden und im Waldstadion wurde die Arbeiterolympiade gefeiert. Oberbürgermeister Mike Josef.
Der Sport, Bewegung, Gesundheit war auch etwas, was eine übergeordnete Stellung eingenommen hat im neuen Frankfurt.
Damals sind auch Radios, also neue Medien, fest in einige Wohnungen verbaut worden und die erste Einbauküche wurde entwickelt, die sogenannte Frankfurter Küche, die zum Beispiel im Museum für angewandte Kunst zu sehen ist, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig.
Das war damals total modern und innovativ. Es hat aus heutiger Sicht natürlich auch irgendwie was sehr Simples. Allein das Bügeleisen, ich meine, das ist ja auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, das ist alt. Für damals war das hochmodern und im Übrigen haben ja auch nicht alle Hausfrauen damals auch das Angebot angenommen.
Aus heutiger Sicht ist klar, das neue Frankfurt war ein wichtiger Schritt in die Moderne. Doch dann kamen die Nazis an die Macht. Oberbürgermeister Landmann musste fliehen und das neue Frankfurt wurde nicht weiter beachtet.
Das neue Frankfurt war also ein riesiges Stadtplanungsprogramm, hochmodern, sozial und auch mutig gedacht und in einem Affenzahn umgesetzt. Zwischen 1925 und 1930 wurden zum Beispiel über 13.000 neue Wohnungen gebaut. Die Spuren des neuen Frankfurts kann man auch heute noch sehen, zum Beispiel in der sogenannten Römerstadt oder den May-Siedlungen, die nach dem damaligen Baudezernenten und Stadtplaner Ernst May benannt wurden. Man kann da sogar einzelne Häuser besuchen, die fast noch im Originalzustand sind. Tatsächlich machen das auch Architekturbegeisterte aus aller Welt. Die pilgern da regelrecht hin. Denn die May-Häuser sind mittlerweile Kulturdenkmäler, Zeugnisse der großen Vision des neuen Frankfurts. Aber gibt es womöglich noch mehr Einflüsse der damals revolutionären Ideen und Visionen in der heutigen Stadtplanung? Um das zu beantworten, habe ich Andrea Jürges eingeladen. Sie ist die stellvertretende Direktorin des DAM, des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Frau Jürges, in 100 Jahren verändert sich ja nicht nur eine Stadt enorm, auch die soziale Situation der Bürgerinnen und Bürger hat sich zum Glück verbessert. Gibt es denn trotzdem noch Einflüsse des neuen Frankfurts von damals, die heute noch wirken?
Was das neue Frankfurt damals geschaffen hat oder wie sie gearbeitet haben, fällt heute unter den Begriff integrierte Stadtentwicklung. Das heißt, die verschiedenen Bereiche, Stadtplanung, Wohnungsbau, Grünflächen, Verkehr, Wirtschaft, arbeiteten damals sehr eng zusammen. Das war relativ einfach. Es gab praktisch drei wesentliche Personen, die das zusammen verhandelt haben. Das war der Oberbürgermeister Ludwig Landmann, es war der Kämmerer Bruno Asch und es war der Stadtbaudezernent mit noch vielen anderen Dezernaten und Ämtern unten dran, Ernst May. Die haben dieses ganze Programm angestoßen und die haben das in dieser Komplexität für diese gesamte Stadtentwicklung betrachtet und entsprechend geplant und umgesetzt. Das kann man heute ganz so nicht machen. Wir haben heute völlig andere Prozesse, als das damals übrig war. Aber das Integrierte, das Zusammendenken, dass man nicht nur die Wohnungsfrage löst, sondern auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr löst, dass man natürlich sich über den Wirtschaftsstandort Gedanken macht, was damit zusammenhängt, wie der Gesamtverkehrsinfrastruktur zusammenhängt oder die Versorgung der Stadt. Damals wurde die Großmarkthalle gebaut. Das sind ganz wesentliche Punkte, die heute genauso relevant sind wie damals, nur heute anders umgesetzt werden.
Mir ist einfach aufgefallen, dass unglaublich viel Wohnraum geschaffen worden ist in sehr, sehr kurzer Zeit. 5-6 Jahre waren das, glaube ich. Wie war das überhaupt möglich? Also das war ja dann wahrscheinlich nicht Stein auf Stein gesetzt, sondern man musste da ja irgendwas anderes, einen architektonischen Trick oder einen städtebaulichen Trick haben, damit man überhaupt so schnell so viel Wohnraum schaffen konnte.
Es gab tatsächlich mehrere Tricks. Ja. Der erste Trick ist, wie komme ich an die Grundstücke? Die lagen vor der Stadt, die waren unbebaut. Die Stadt war ein bisschen kleiner als heute. Mit dem Dreierkombination, das ich vorhin erwähnt habe, konnte man die Grundstücke erwerben, wenn man sie nicht schon besaß. Dann gab es praktisch unter Ernst May diese verschiedenen Grünflächen, Verkehr, Wohnraum, Planung, Stadtplanung, alles in einem Bereich unter ihm vereint. Damit war natürlich das integrierte Planen von solchen Siedlungen einfacher. Die Arbeitskräfte damals waren günstiger, also hat man teilweise schon noch Stein auf Stein gebaut. Es gab aber auch schon Fertigteilmodelle. Also es wurde beides ausprobiert. Mhm. Und es stimmt schon, es ist eine Wahnsinnsleistung, in 5 bis 6 Jahren rund 13.000 Wohnungen zu bauen, ist heute fast nicht mehr vorstellbar. Es waren natürlich auch Wohnungen für, ich weiß nicht, ob man damals schon gesagt hat, Existenzminimum, aber es waren sehr effiziente Wohnungen auf den jeweiligen Fall. Meistens dann Wohnungstypen für die Kleinfamilie. Und was damals sehr wichtig war, ist diese Kombination aus gebautem Wohnraum, und es sind fast alles heute noch fast reine Wohnsiedlungen, und dem Grünraum drumherum. Also damals hat man gesagt Trabantenstadt und Grünraum. Heute ist Trabantenstadt meist ein bisschen verrufen. Aber damals war das noch nicht so.
Aber konnte man deshalb so schnell bauen, weil auch diese Wohnungstypen, also das waren ja wie Reihenhäuser, wo die Wohnungen alle gleich aussahen oder sowas. Dem anderen ist es einfach auch schneller zu bauen, als wenn jedes individuell gestaltet worden wäre.
Das Allerwichtigste ist der Genehmigungsprozess.
Ach.
Ja, also der Genehmigungsprozess war damals, würde ich sagen, sehr zackig. Das andere ist, ja, man hat natürlich Seriengrundrisse entwickelt, die man wiederholen konnte, die man dann an die jeweiligen Orte, an die Topografien angepasst hat. Und wie gesagt, Fertigteilbau war teilweise ausprobiert. Aber wenn ich genug Arbeitskräfte habe, dann geht das auch schnell.
Sie haben die Gärten schon erwähnt. Ich glaube, die Gärten waren jetzt nicht nur zur Erholung da, sondern man sollte da auch was anbauen, wenn ich das richtig erinnere.
Das war ganz elementar. Die Selbstversorgung war ein ganz elementares Element in diesen ganzen Siedlungsplanungen. Entweder, dass man in dem Garten hinter seinem Reihenhaus etwas angebaut hat, für sich selbst als Selbstversorger. Oder es gab halt auch damals schon Schrebergärten. Das ist natürlich die Lehre aus den damaligen innerstädtischen Verhältnissen einerseits. Die Altstadt damals war sehr dicht besiedelt. Und natürlich auch die Lehre, sagen wir, aus dem Ersten Weltkrieg, wo es einfach darum ging, dass man überhaupt die Bevölkerung, die lebt, versorgt. Und das dementsprechend war Selbstversorgung ein ganz wichtiges Element.
Und Licht, Luft und sozialer Raum, ne?
Und ja. Licht und Luft und sozialer Raum, diese Versorgung von Wohnraum für viele, auch für die niedrigeren Einkommen, genauso wie die Versorgung mit Elektrizität, mit Wasser und mit Radio. Also auch diese Kommunikation, die Möglichkeit, dass sich die Bevölkerung Informationen einfach zu Hause holen konnte, das war schon revolutionär.
Auch noch was Revolutionäres, was auch über Frankfurt weit bekannt worden ist, ist die Frankfurter Küche. Die wurde mitentwickelt von der österreichischen Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. Und diese Frankfurter Küche, das hat mich echt fasziniert. Als ich nach Frankfurt gezogen bin, das war vor x Jahren, habe ich die zum ersten Mal gesehen und mich hat die total begeistert, weil sie halt ein ganz besonderes Raumkonzept hat. Und weil ich mich so begeistert habe, war klar, Radiojournalistin, ich mache da eine Reportage draus. Die habe ich jetzt mal mitgebracht, da hören wir jetzt mal rein.
Mann, ist die klein. Das ist mein erster Gedanke, als ich die Frankfurter Küche betrete. Wenn ich die Arme ausstrecke, kann ich locker den Herd und die gegenüberliegende Arbeitsfläche berühren. Und genau das war das Konzept dieser Küchen, erklärt mir Julius Reinsberg von der Ernst-May-Gesellschaft.
Die Idee war wirklich, jeden Quadratmeter und jeden Zentimeter auszunutzen. Besonders sind die Einbauschränke, die sind fest eingebaut, hier in die Wand eingelassen. Und deswegen geht der Schrank hier bis zur Decke. So kann man diese 9 Quadratmeter wirklich perfekt ausnutzen. Das war die Idee hinter der Frankfurter Küche.
Mir springen die vielen Blechschubladen ins Auge, die in dem dunkeltürkisen Einbauschrank neben dem Herd angebracht sind. Es sind kleine Schütten, in die eingeprägt ist, was hier jeweils gelagert werden soll. Reis, Graupen, Zucker, Paniermehl. Ein Griff und ich kann die Zutaten gleich am Herd verwenden. Praktisch. Aber wozu hängt hier ein Bügelbrett an der Wand? Julius Reinsberg grinst, klappt mit der einen Hand das Brett neben der Tür runter und hantiert mit der anderen Hand am Herd herum. Ach, klasse, da ist jetzt also neben dem Herd eine Schiene, die man ausfahren kann, auf die das Bügelbrett dann aufliegt.
Richtig, richtig. Und wenn Sie fertig sind, einfach wieder einfahren.
Langsam ist mein Blick geschult und ich entdecke immer wieder kleine Raffinessen in dieser Küche. Zum Beispiel die 2 großen resopal beschichteten Bretter, die man unter der Arbeitsfläche ausziehen kann und die die Fläche quasi nochmal verdoppeln. Aber irgendwie ist das alles hier doch etwas niedrig.
Hier sollte im Sitzen gearbeitet werden. Deswegen hier auch dieser kleine Hocker. Und auch die Spüle ist sehr viel niedriger, als wir das heute kennen. Also schon relativ modern mit einer Abtropfe. Also auch der Abwasch sollte im Sitzen erledigt werden. Und das war eine Idee der Frankfurter Küche, die sich nicht durchgesetzt hat.
Ein Eindruck, den der Frankfurter Küchenforscher und Küchendesigner Christos Vitoratus bestätigt.
Die Frankfurter Küche wird heute geliebt, weil sie so schön ist und nicht, weil sie so praktisch ist. Und das war damals nicht anders. Es war in gewisser Weise ein küchengewordener Mondrian.
Schöner Wohnen vor rund 90 Jahren. Klein, aber topmodern. Blau-grün blitzen die superglatten Oberflächen der Einbauschränke. Die Frankfurter Küche war sogar so modern, dass hier, und das war geradezu revolutionär für die 1920er Jahre, alle Geräte mit Strom arbeiteten. Aber genau das war manchen Bewohnern damals zu viel Hightech, erklärt der Ernst-May-Spezialist Julius Reinsberg.
Ein Beispiel dafür ist unser Herd hier. Sie sehen, er ist zweigeteilt. Sie haben auf dieser Seite eine elektrische Abteilung. Und wenn Sie hier unten diese kleine Lade herausziehen.
Die Ascheschütte.
Genau, Sie können ihn nämlich auch mit Kohle betreiben. Hat den Hintergrund einerseits, dass es noch häufiger zu Stromausfällen kam in dieser Zeit, aber auch, dass es einfach noch nicht heiß genug wurde und dass Sie deswegen noch diese doppelte Technik haben.
Die Frankfurter Küche war also quasi der Übergang ins Zeitalter der Elektrifizierung. Und wo wurde eigentlich gegessen? Das Raumkonzept widersprach ja grundlegend der bis dahin üblichen Wohnküche, in der auch gegessen, gewaschen und zur Not auch geschlafen wurde.
In der Altstadt oder in den sogenannten Slums waren die Wohnungen sehr eng. Dann muss es zwangsläufig unhygienisch werden. Und das war ein Graus für die damaligen Planer.
Deshalb war und ist in einer Frankfurter Küche eindeutig nur Platz für einen Koch. Oder besser gesagt eine Köchin. Und es gibt keinen großen Küchentisch fürs gemeinsame Familienessen. Gemütlich war gestern. In der Frankfurter Küche wollte man Pragmatismus, keine Behaglichkeit. Entwickelt wurde die Frankfurter Küche für den sozialen Wohnungsbau. Und mit diesem sozialen Impetus war die hochmoderne und gleichzeitig doch so spartanisch wirkende Küchenrevolution ganz im Sinne von Bauhaus und neuer Sachlichkeit zu verstehen. Allerdings, in der Realität waren die Siedlungshäuschen mit ihrer Trennung von Kochen und Wohnen den meisten Arbeitern nicht nur fremd, sie waren ihnen auch schlicht zu teuer, sodass in der Römerstadt zum Beispiel letztendlich der gehobene Mittelstand einzog. Ingenieure, Beamte und Architekten. Trotzdem gilt die Frankfurter Küche auch als Vorläufer der heutigen Einbauküchen. Küchendesigner Christos Vitoratus widerspricht.
Die Frankfurter Küche ist nie als Universal- oder Standardküche vorgesehen worden. Sie ist eine architekturaffine Küche. Das heißt, wir haben für jedes Haus, für jede Problematik eine eigene Küche.
Und genau das fasziniert Christos Vitoratus auch heute noch an der Frankfurter Küche.
Es ist nicht der Maueranzug unter den Küchen, sondern es ist in gewisser Weise der Maßanzug unter den Küchen.
Also ganz klar, diese Frankfurter Küche, die war pragmatisch, praktisch und auf engstem Raum. So, Andrea Jürges, Sie als Architektin, springt Sie denn so ein spezielles Konzept für den Kochbereich an? Also würden Sie gerne in der Frankfurter Küche kochen?
Nein und ja. Es gilt beides. Die Frankfurter Küche hat sich die Arbeitsabläufe angeschaut für das Kochen, Spülen und was alles an Arbeitstätigkeiten in der Küche vorbei war, hat das effizient auf engem Raum gestaltet. Das ist schon mal positiv. Nein, aus der heutigen Sicht, vor der Frankfurter Küche arbeitete die Mutter in der Küche. Die Küche war gleichzeitig der Wohn- und Aufenthaltsraum der Familie. Das heißt, die Mutter war Teil der Familie.
Oder sogar Zentrum.
Oder sogar Zentrum. Und alles passierte dort, alles Wesentliche. Mit der Auslagerung oder der Hocheffizienz und Verkleinerung dieses Grundrisses der Küche war ja ein Sitzen und Spielen dort gar nicht mehr möglich. Das heißt, die Mutter, die Frau wurde, wenn ich es hart ausdrücke, in die Küche verbannt. Mhm. Und das Familienleben fand in anderen Räumen statt. Darum, ich finde es auch schöner, wenn ich koche, dass dann meine Gäste mit im selben Raum sitzen, dass ich Teil von der Kommunikation, von den Gesprächen, von dem Zusammentreffen bin und nicht in einem extra Raum abgestellt bin.
Ja, aber nochmal zurück zum Neuen Frankfurt, dem Stadtplanungsprojekt, das zwischen 1925 und 30 umgesetzt wurde. Wäre so ein visionäres, sozial ambitioniertes Bauen heute überhaupt noch möglich?
Das ist es auch heute noch möglich.
Ach.
Das stellen wir bloß gar nicht so unbedingt fest. Damals gab es keine Bürgerbeteiligung in der Form, wie wir sie heute leben. Mhm. In sämtlichen Entwicklungsprozessen einer Stadt sind eigentlich in der Regel die Bürger heute hier in Deutschland beteiligt. Sie werden gefragt, sie können ihre Bedenken und Anregungen eingeben. Und das war damals einfach nicht üblich. Im Prinzip war es eine Top-Down-Stadtentwicklungspolitik.
Mhm.
Und dementsprechend ist das heute in den ganzen Entwicklungsprozessen tatsächlich komplexer. Wir haben auch andere Eigentumsverhältnisse von Boden heute. Die Städte mussten zur Sanierung ihrer Haushalte Grundstücke, die sie besaßen, verkaufen.
Mhm.
Also kann nicht einfach die Stadt heute beschließen, auf dem Gelände bauen wir. Sie besitzt das Areal nicht mehr. Sie muss es erstmal kaufen oder sie muss es mit dem Investor, dem es gehört, vereinbaren, dass dort jetzt Wohnungen gebaut werden. Das ist ein anderer Vorgang. Es ist auch heutzutage nicht mehr üblich, dass unter einem Dezernenten sehr viele verschiedene Ämter vom Liegenschaftsamt zum Stadtplanungsamt, zum Wohnungsamt und dementsprechend ist da schon viel mehr Integrationsarbeit, also viel mehr Austausch zwischen den Ämtern und Dezernaten notwendig.
Aber jetzt die Idee an sich, dass man eben auch heute noch guckt, dass viel Luft, Licht und Raum da ist, dass die Bevölkerung gesund wohnt und nicht zusammengepfercht auf engstem Raum in einem dunklen Loch oder sowas. Die Ideen sind ja schon heute auch noch da, oder?
Die werden auch gebaut. Aber man setzt heute viel mehr auf Stadtquartiere, die nicht nur reines Wohnen sind. Weil man erkannt hat, dass man alle wesentlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens in 15 Minuten erreichen kann. Grünflächen, Arbeit, Versorgung, Wohnen, Freizeit.
Mhm.
Das haben wir hier in Frankfurt sowieso schon ziemlich gut erreicht. Und das kann man natürlich noch verbessern. Während immer noch zahlreiche Siedlungen des neuen Frankfurts, die es ja auch heute auch noch gibt, wenn man die anschaut, sind es meistens reine Wohnsiedlungen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, gab es von den Visionen, die man damals hatte, wirklich Aspekte, die heute man nicht mehr machen würde, die sogar schlecht sind.
Und ich glaube, ein anderer Aspekt ist, dass die Wohnungen, die damals gebaut worden sind, für eine bestimmte Nutzergruppe gebaut worden ist. Mhm. Zum Beispiel die Kleinfamilien. Und dementsprechend waren die Zimmergrößen auch so zugeschnitten. Die Wohnungen, die dann in den 20er Jahren gebaut worden sind, waren auf das Minimum reduziert. In der Höhe und in der Größe der Zimmer. Das heißt, die Kinderzimmer sind vielleicht 10 Quadratmeter groß.
Mhm.
Und damit ist die Nutzung vorgegeben, wenn dann das Wohnzimmer 20 Quadratmeter groß ist. Und wenn man heute über Neubauquartiere nachdenkt, dann versucht man natürlich, eine Nutzungsvielfalt auch zu denken in die Zukunft. Das heißt, ich muss möglicherweise, idealerweise sogar, Geschosse bauen, die höher sind als 2,50 Meter. Dass ich zur Not einen Doppelboden reinbauen kann, wo unten drunter Kabel geführt werden. Das heißt, so ein 3 Meter hoher Raum oder sogar 3,50 Meter wäre für eine nachhaltige Weiternutzung von Gebautem einfacher.
Aber so richtig schlecht waren die Visionen für die moderne Stadtplanung nicht?
Nein. Das ideale Wohnen im Reihenhaus oder in seinem Einfamilienhaus auf der grünen Wiese lebt natürlich heute weiter. Darum sind natürlich diese Reihenhäuser weiterhin sehr beliebt. Die Strukturen sind erstmal solide. Es gibt sehr viel Freiflächen in den Siedlungen. Grünflächen, die allen gehören und nicht nur einer Person.
Ja.
Und das sind natürlich Qualitäten, die man heute auch nach der Pandemie wesentlich höher schätzt, als man es vielleicht davor getan hat.
Unbedingt. In Frankfurt selbst wird ja das Jubiläum dieses Jahr zum neuen Frankfurt enorm groß gefeiert. Und soweit ich weiß, plant auch das DAM eine Ausstellung dazu. Was machen Sie?
Wir schauen uns tatsächlich an, wie damals diese Stadtquartiere entwickelt worden sind und stellen es neben Neubauquartiere heute und gucken uns an, wie heute die Prozesse sind, wie heute die Zusammensetzung in den Siedlungen sind, was sind die Freiräume mit den besonderen Qualitäten, wie zeichnet sich das aus und dementsprechend gehen wir genau auf diese heutige Situation ein und wir zeigen erfolgreich umgesetzte Projekte und Stadtquartiere, wir zeigen gescheiterte, wir zeigen welche im Werden. Und der große Clou ist, dass wir tatsächlich dafür ein Spiel entwickelt haben. Wir nehmen unterschiedliche Rollen ein in dem Spiel. Also ich kann eine Bürgerinitiative sein, Sie können das Stadtplanungsamt sein. Und damit haben wir gewisse Qualitäten, so Bausteine, mit denen wir Projekte fördern können. Und wir haben natürlich gewisse Ziele. Und das spielen wir und bauen im Prinzip statt auf einem Spielfeld. Und man kann miteinander und gegeneinander gleichzeitig spielen. Und das ist sehr interessant. Ja, also das Ziel ist, dass wir selber anhand des Spiels feststellen, wo so
unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse liegen.
Genau.
Das Spiel wird es übrigens auch zu kaufen geben. Das hat mir Andrea Jürges, die stellvertretende Direktorin des Architekturmuseums, verraten. Und zwar zeitgleich mit der Ausstellung Stadt bauen heute. Eröffnung ist Ende Juni. Vor 100 Jahren hat man in Frankfurt also das Megabau- und Sozialprojekt Neues Frankfurt gestartet. Klar, dass man dieses runde Jubiläum auch feiern muss. Es wird zum Beispiel ab diesem Jahr bis 2030 je 2 Lampionfeste in verschiedenen Siedlungen von Frankfurt geben. Und die sind inspiriert von den Lampionfesten, die man am 4. Juli 1931 in den Ernst-May-Siedlungen gefeiert hat. Außerdem gibt es ein großes Sportfest im Frankfurter Stadion und diverse Ausstellungen rund um das Thema Neues Frankfurt. Wie zum Beispiel die im Museum angewandte Kunst, die mein Kollege Jan Tussing schon angeschaut hat.
Nur wenig polarisiert uns in Großstädten so sehr wie teure Mieten und unbezahlbare Wohnungen. Schon im Frankfurt der 1920er Jahre fehlten Tausende von Wohnungen, sagt Grit Weber, Kuratorin am Museum Angewandte Kunst, kurz MAK, in Frankfurt.
Also wir beobachten ja alle, glaube ich, dass Wohnungen in den Metropolen sehr teuer geworden ist. Seit Wohnen eine interessante Immobilienanlage geworden ist. Ich bin aber der Meinung, Wohnung ist ein Grundrecht. Also man kann auch sagen, Wohnen, jeder Mensch muss wohnen, deswegen ist es ein Menschenrecht.
Grit Weber hat zum 100-jährigen Jubiläum dieses im neuen Frankfurt verbrieften Grundrechts gleich 2 Ausstellungen kuratiert. Unter dem Titel »Was war das neue Frankfurt?« rückt sie die vielen Protagonisten dieses revolutionären Wohnungsbauprogramms in den Mittelpunkt. 160 Architekten, Designer und Künstler, Frauen wie Männer, allen voran Frankfurts Oberbürgermeister Ludwig Landmann. Und natürlich den Architekten Ernst May, den er aus Breslau als Stadtbaurat an den Main holte, um dieses ambitionierte Projekt zu realisieren.
Ich wurde natürlich auch schwer angegriffen, denn ich griff ja in Interessengebiete ein. Zunächst die Bodenfrage. Wenn man bauen will, braucht man Land. Wenn man Land will, muss man es irgendjemand aus einer früheren Nutzung wegnehmen. Und so musste ich zum Beispiel Land in Anspruch nehmen, das damals von Kleingärtnern besiedelt war.
Ernst May erinnert sich im Hessischen Rundfunk an seine Zeit als Stadtbaurat in einem Interview 1964.
Ich wurde dann als Anarchist und Bolschewist bezeichnet, weil ich den Leuten Gartenland wegnehmen musste, auf dem ihre Federn, Großväter schon ihre Erdbeeren, ihre Radieschen gebaut hatten. Und das musste eben geschehen. Und in manchen dieser Versammlungen ging es ziemlich heftig zu.
Die 1920er Jahre elektrisierten die Menschen in Frankfurt. Es wurde über nichts anderes gesprochen als die vielen Großbaustellen und Projekte. Aber das Besondere an der Zeit war der soziale Gedanke, sagt Kuratorin Grit Weber. Das Gemeinwohl stand beim neuen Frankfurt im Vordergrund, nicht der architektonische.
Also das neue Frankfurt hat sich immer in diesen sozialen Angeboten von Wohnen und Leben bewegt. Das heißt, es sind Wohnungen gebaut worden, die gut ausgestattet waren. Ich finde das schon an sich sehr sozial gedacht, dass man also der Bevölkerung, der breiten Bevölkerung Qualität bietet. Ich finde es sozial.
In den vielen Siedlungen, die zwischen 1925 und 1933 entstehen, befinden sich Schulen, Bibliotheken, Kindergärten, Krankenhäuser und Sportstätten. Und etwas, das heute fast banal erscheint, warmes Wasser und Waschküchen, zweckmäßige Möbel, Gas- und Elektrogeräte und die moderne Küche. Die Entlastung von Frauen war auch ein zentrales Thema. Grit Weber widmet sich in der 2. großen Ausstellung im MAK deshalb den Fragen zum Gemeinwohl. Yes, we care. Hier präsentiert die Kuratorin Objekte, Texte, Fotografien und Filme aus der Zeit der 1920er und lässt so das alte, neue Frankfurt wieder aufleben.
Es transportiert für mich wahnsinnig viele einzelne praktische Lösungen. Also wenn man ins Detail geht, Frankfurter Küche, also eine Planungsfreude mit wenig Raum, das Beste zu machen. Und das ist ein sehr praktischer Ansatz, der wahnsinnig sympathisch ist. Es geht nicht ums Repräsentieren, sondern es geht wirklich ums langfristige Dasein.
Das Grundrecht auf Wohnen beinhaltet viele Aspekte, von denen sich heutige Stadtplaner noch eine Scheibe abschneiden können, sagt Grit Weber. Denn wenn Wohnungen in Metropolen zur Geldanlage werden, wird Gemeinschaft zerstört. Das neue Frankfurt dagegen hat den Menschen ins Zentrum gestellt und nicht die Investoren.
Und das war HR Info Kultur, heute mit dem Thema Das neue Frankfurt, revolutionäre Stadtplanung vor 100 Jahren und heute. Schön, dass ihr uns hier in der ARD Audiothek gefunden habt. Und ich habe übrigens in der Audiothek noch mehr zum Thema gefunden. Der HR hat eine Retro-Reihe über Stadtplanung im Nachkriegsdeutschland am Start. Bauen und Wohnen heißt die. Und da kommt unter anderem auch Ernst May zu Wort, der Stadtplaner des neuen Frankfurts. So viel für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.